Wer selbst Geschichtswissenschaft studiert hat, der kennt das. Zuerst muss man Quellen lesen und nochmals Quellen lesen. Oft in fremden Sprachen und manchmal fehlen auch einfach wichtige Informationen, die über die Zeit verloren gegangen sind. Das ist insgesamt also ziemlich mühsam und führt auch dazu, dass wichtige Aspekte verloren gehen können. Die Datenmenge ist einfach riesig. Was aber, wenn diese Arbeiten in Zukunft eine KI übernehmen könnte? Darum geht es heute hier unter anderem. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
Matteo Valeriani kennt sich aus mit der Geschichtswissenschaft. Seit mehreren Jahrzehnten schon forscht er über die Vergangenheit. Seit einigen Jahren aber geht es bei ihm vor allem auch um die Zukunft. Am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte untersucht er nämlich, inwiefern man sogenannte Machine Learning Models und künstliche Intelligenzen nutzen kann, um die Arbeit in der Geschichtswissenschaft voranzutreiben, zu verbessern. Wie das genau geht und inwiefern KI auch heute schon die Geschichtswissenschaft verändert, das kann er uns jetzt am besten selbst erklären. Hallo, Herr Valeriani.
Hallo. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, sehr gerne werde ich es erklären, wie man KI in den Geschichtswissenschaften anwenden kann. Ich würde drei verschiedene Ebenen erwähnen. Und zwar erstmal KI als Unterstützungsinstrument, um bestimmte Aufgaben zu vereinfachen. Dann KI als analytisches Instrument, um Quellen zu analysieren. Und dann das dritte und meiner Meinung nach das faszinierendste davon ist die Tatsache, dass man KI verwenden kann, um selber von KI über die Quellen was Neues zu erfahren. Ich nenne das manchmal ein bisschen emphatisch KI als Teammember, als sozusagen Kollege oder Kollegin, die mitmacht in der Gruppe und uns hilft, die Quellen zu verstehen. Oder liefert sogar eine Interpretation der Quellen. Im ersten Teil, natürlich muss man erstmal davor sagen, dass wenn wir mit KI arbeiten, bedeutet das, dass die Geschichtswissenschaften sich verwandeln in eine Data-Driven Science. Das heißt also, wir müssen erstmal Daten sammeln und dann Daten analysieren. Und Datensammeln ist eben das erste Niveau, in dem wir KI wirklich sehr einfach und schnell anwenden können, um Daten aus den historischen Quellen zu extrahieren. Voraussetzung ist natürlich, dass die historischen Quellen digitalisiert worden sind.
Ja, da muss ich Sie auch direkt mal bremsen. Also für mich klingt das schon völlig absurd, so viele historische Daten zu sammeln. Und irgendwo zusammen, wie funktioniert denn sowas überhaupt? Also sind einfach schon so viele Quellen digital vorhanden, dass der größte Teil der Arbeit schon gemacht ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Bibliotheken und Archive digitalisieren ihre Bestände seit 20 Jahren ungefähr. Und leider in der letzten Zeit ist dieser Prozess ein bisschen verlangsamt worden, weil bestimmte finanzielle Unterstützungen dafür jetzt fehlen. Es gab so die großen Jahre, in denen das wirklich gefördert wurde, jetzt ein bisschen weniger. Meine Hoffnung ist, dass die Tatsache, dass wir jetzt KI anwenden können, um solche Quellen im digitalen Format zu erschließen, auch eine neue Motivation herbringt, um weiter den Digitalisierungsprozess zu unterstützen. Allerdings haben wir schon sehr viele Quellen im digitalen Format. Aber es ist sehr unterschiedlich, je nach Institution. Also es kann von 10-50% gehen. Bei historischen Sammlungen manchmal sieht es besser aus. Aber wenn wir jetzt ganz Europa und nicht nur Deutschland zum Beispiel schauen, dann möglicherweise liegen wir bei 20-30% der historischen Quellen, die wir aufbewahrt haben, im digitalen Format. Wenn wir die ganze Welt nehmen, dann natürlich viel weniger. Und das ist schade und meine Hoffnung ist, dass natürlich viel mehr in der Zukunft digitalisiert wird. Auf der anderen Seite, wenn ich vergleiche mit meiner Arbeit, als ich angefangen habe, als Doktorand zum Beispiel, da gab es so gut wie nichts im digitalen Format und man musste verreisen, Archivforschung machen und man war froh, wenn man ein paar Manuskripte oder ein paar Dokumente gefunden hat und jetzt kann man Hunderte oder Tausende davon sehr schnell schon durch das Internet finden. Alleine dieser Prozess hat schon sehr viel verändert.
Blutet Ihnen da aber auch manchmal so ein bisschen das Herz, wenn Sie jetzt nicht mehr verreisen müssen? Und dann, ich nehme mal an, da hat man vermutlich Handschuhe angezogen und sich dann ganz alte Manuskripte angeschaut.
Ja, und den ganzen Tag mit einer Lupe in der Hand, und abends hat es schon wehgetan. Ja, aber vielleicht, das ist ein wichtiger Aspekt. Hinter dieser Frage steckt sich wirklich eine ganz wichtige Wahrheit. Und zwar, alles, was wir mit KI jetzt tun können, abgesehen vielleicht von Datenextraktion, ersetzt nicht die übliche Arbeit einer Historikerin, eines Historikers, sondern es bereichert nur diese Arbeit. Also was sich vor allem ändern wird, meiner Meinung nach, ist ein bisschen das Verhältnis zwischen Mikro- und Makrogeschichte, weil wir durch die KI bestimmte allgemeine Trends in den Quellen herausfinden können, die KI selber autonom entwickeln kann. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann bei bestimmten Quellen sie nicht mehr lesen müssen, analysieren müssen, so wie wir immer in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir eventuell, wenn wir wirklich was Wichtiges finden, auch wieder zum Archiv fahren und uns die Quelle wirklich in ihrer materiellen Form auch anschauen. Und schauen, was es noch gibt. Die Digitalisaten geben die Möglichkeit, sehr viele Daten zu extrahieren, aber manchmal gibt es mehr, das dann vor allem einer KI entgehen kann. Und wenn man mit einer wichtigen Quelle arbeitet, dann will man sie auch sehen und genauer analysieren.
Vielleicht ein ganz guter Anfang für unser Gespräch, das direkt mal klarzustellen.
Genau.
Geschichtswissenschaftlerinnen werden nicht ersetzt werden, in Zukunft zumindest Ihrer Meinung nach. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie man eben als Geschichtswissenschaftler, der vermutlich oder die vermutlich man eher mit verstaubten Artefakten in Verbindung bringen würde oder eben schlecht leserlichen Schriften, wie man hier die Verbindung zu smarten Maschinen und Computern findet. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich irgendwann für künstliche Intelligenz oder KI-Systeme zu interessieren? Gab es da irgendwie mal so einen Moment in Ihrem Leben oder in der Forschung, wo Sie irgendwas ganz Spannendes mitbekommen haben und dachten, das brauchen wir auch für die Geschichtswissenschaft?
Ja, also in Wirklichkeit fing alles ein bisschen früher an, und zwar also im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprozess der historischen Quellen ist dann im Grunde genommen fast eine neue Disziplin entstanden, Digital Humanities. Aufgabe dieser Disziplin ist, Datenvisualisierung oder Datenbanken herzustellen und Daten in Ordnung oder aufzubewahren und kategorisieren und labeln. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür. Man kann KI verwenden nur, wenn man auch alle Daten hat, aber nicht nur so irgendwie in einem chaotischen Zustand oder in einem Ordner im Rechner, sondern mit Verwendung von semantischen Technologien in einem Knowledge Graph abrufbar. Das ist eine Voraussetzung dafür. Was dann entstanden ist, innerhalb der Digital Humanities, ist eine neue Gruppe von Geisteswissenschaftlerinnen, die zunehmend Netzwerktheorie verwendet haben, um diese Daten zu analysieren. Das war eine noch empirische Analyse. Und da bin ich sehr früh eingestiegen. Am Anfang wurde vor allem Social Network Analysis verwendet dafür. Und ich war eine derjenigen, die dann vorgeschlagen hat, eher andere Methoden zu verwenden, wie zum Beispiel Theorie der komplexen Systeme, Multilayer Networks, weil unsere Daten aus den Geisteswissenschaften im Allgemeinen sind sehr reich an Verbindungen. Wir sind vielleicht nicht Big Data wie Genetik, aber wir haben sehr komplizierte Datenbanken im Grunde genommen, eine hohe Komplexität. Und deswegen reichen einfache mathematische Mittel nicht, um sie zu analysieren. Das heißt also, ich habe erstmal diese Erfahrung gemacht, ich habe viel gelernt, und als dann KI etwas, also die Schwelle zur Verwendung und zum Verständnis von KI etwas niedriger geworden ist, auch so für Historiker, die ein bestimmtes mathematisches Interesse haben, so wie ich, dann hatte ich im Grunde genommen schon alle Voraussetzungen getroffen, um gleich in die Welt der KI einzusteigen. Und das war im Grunde genommen hat es ungefähr einen Monat Lektüre gedauert und dann konnte ich schon damit was anfangen. Und das war wirklich sehr schnell. Zum Beispiel, wie man, ein einfaches Beispiel, wie man Bilder aus historischen Quellen finden und extrahieren kann und sie gleich direkt in eine Datenbank reinbringen kann. Das kann KI unheimlich schnell machen. Davor haben wir sowas manuell gemacht im Rahmen der Digital Humanities. Und jetzt reicht einen halben Tag manuell, um ein Trainingsset zu machen und dann kann KI alles erledigen und innerhalb einer Nacht kann ein ganz normalen Personal Computer hunderte von tausenden von historischen Quellen abarbeiten. Mhm.
Ja. Das klingt schnell.
Ja.
Ja, bevor wir gleich nochmal einsteigen über Probleme, die sich da vielleicht auch in der Verwendung ergeben können, frage ich mich nochmal, ob Sie nochmal ganz heruntergebrochen erklären können, wie denn jetzt wohl genau der Unterschied ist zwischen so einer komplexen Datenbank und der Nutzung so einer Datenbank oder Datenbanken und dem maschinellen Lernen. Können Sie das nochmal ein bisschen aufschlüsseln, was jetzt hier der klare Vorteil ist und wie genau das funktioniert?
Also man sollte so sehen, dass die Datenbank und die Daten, die wir natürlich damit aufbewahren, ist die Voraussetzung für die KI-Verwendung. Also KI kann uns, wie gesagt, als Instrument uns helfen, die Datenbank zu füllen, die Daten zu extrahieren. Aber wie die Datenbank dann die Daten miteinander verbindet, ist etwas, das die Geisteswissenschaftlerinnen selber entscheiden. Wir können natürlich KI auch, wir werden es danach besprechen möglicherweise, wir können mit KI natürlich auch neue Wege finden, um die Daten miteinander zu verbinden. Und das ist gerade das Interessanteste, was man jetzt machen kann mit KI. Aber im Grunde genommen, zum Beispiel trifft man schon Entscheidungen davor als Historiker und als Historikerin. Ich zum Beispiel in meinem Hauptprojekt untersuche, wie das wissenschaftliche Wissen zunehmend homogenisiert wurde, im Sinne, ob das wissenschaftliche Wissen auch ein Parameter ist, um kulturelle Identität zu definieren. Das heißt, ich arbeite mit Universitätslehrbüchern von dem Spätmittelalter bis zum 17. Jahrhundert und schaue, ob die Inhalte dieser Lehrbücher zunehmend homogener geworden sind, also einen gleichen Inhalt zeigen. Dafür sammle ich sehr viele Art von Daten, textuelle aus den Texten, aus den Bildern, aus den numerischen und alphanumerischen Tabellen, was wiederum heißt mathematischen Aspekte der Wissenschaften der Zeit. Und weitere, natürlich Metadaten, aber auch weitere Daten wie zum Beispiel Dekorationen oder irgendwelche andere Merkmale, die in diesen Texten sind. Natürlich damit habe ich unheimlich viele Daten und dann muss ich Patterns suchen, Regularitäten oder Irregularitäten suchen und das kann natürlich KI am besten tun. Aber erstmal muss ich alle diese Daten in Verbindung miteinander bringen. Das heißt, aus einem Buch zum Beispiel kommen Tabellen, kommen Bilder, kommen Texte. Diese können Tabellen mit Tabellen in Verbindung stehen, mit irgendeiner semantischen Verbindung, wie zum Beispiel ähnliche Tabelle oder ähnliche Bilder oder Texte, wo man feststellen kann, ein Text hat einen anderen Text beeinflusst oder Portionen eines Textes wiederholen sich in verschiedenen Büchern. Und dann haben wir Verbindungen zwischen Texten, Bildern und Tabellen. Und das heißt also, wir haben, wie es technisch heißt, unsere Datensätze haben sehr viele Dimensionen. Und das macht die Analyse besonders kompliziert, wenn man sehr viele davon hat. Also als Mensch mit unserem Gehirn können wir ziemlich gut damit umgehen, aber nur wir haben eine Quantitätsgrenze. So, über eine gewisse Anzahl können wir nicht kommen. Zum Beispiel, wenn wir nicht die Inhalte noch nicht kennen und wir haben, weiß ich nicht, 10.000 Tabellen, um zu wissen, welche gleich sind mit anderen, angenommen, angesichts der Tatsache, dass Tabellen meistens mit verschiedenen Layouts gedruckt worden sind oder sehr unterschiedlich aussehen, aber können trotzdem inhaltlich gleich sein, dann sollten wir jede von diesen Tabellen mit den anderen 9.999 vergleichen. Und das ist natürlich etwas, das keiner macht oder machen möchte jedenfalls. Aber solche Art von Arbeiten kann man natürlich mit KI erzielen und dann, das heißt, KI hilft nicht nur Tabellen zu finden in Millionen von Büchern oder sie dann zu sammeln, zu extrahieren, in eine Datenbank hinzuzufügen, sondern auch sie zu analysieren. Das heißt, also ähnliche Tabellen zu finden oder gleiche Tabellen zu finden. Und dann, das ist sozusagen die KI als analytisches Tool, analytisches Instrument. Und dann können wir KI eben als Team-Member verwenden. Und das ist ein relativ neuer Bereich der KI-Entwicklung. Das heißt Explainable Artificial Intelligence.
Also erklärbare
künstliche Intelligenz. Das heißt, also berühmt ist der Begriff von Blackbox. Also wir haben ein neurales Netzwerk. Das neurale Netzwerk trifft eine Entscheidung oder macht eine Voraussage und wir wissen nicht warum. Vielleicht funktioniert sie super gut, aber wir wissen nicht warum. Explainable Artificial Intelligence ist da, um genau diesen Blackbox-Effekt zu vermeiden und zu verstehen, warum eine bestimmte Voraussage getroffen worden ist vom neuralen Netzwerk. Das ist entstanden im Bereich der Medizin aus juristischen, legalen Gründen. Also wer ist schuld daran, wenn etwas schief geht sozusagen? Das ist ein bisschen die Grundfrage dahinten. Aber es ist ein wunderbares Mittel für uns, weil wenn wir diese Möglichkeit richtig einsetzen, dann können wir sehen, wie zum Beispiel KI, ein ganz einfaches Beispiel, wie KI erkennt, ob ein Bild, eine Maschine, ein Instrument oder ein Tier enthält. Und dann können wir fragen, aber warum hat die KI diese Entscheidung getroffen? Das heißt, wenn wir haben jetzt ein ganz triviales Beispiel, Bilder von Katzen und Hunden, und die KI lernt, das zu unterscheiden, und dann können wir sehen, was ist eine Katze für die KI? Und dadurch können wir vielleicht etwas über die Katze selbst lernen, das wir übersehen haben. Weil natürlich, wir haben auch Biases, wir haben eine Ausbildung, wir sind groß geworden in einem bestimmten Kontext, für uns ist eine Katze alles, was normalerweise für viele Leute im Westen eine Katze ist. Aber KI hat natürlich diese Biases nicht, vielleicht andere. Und das heißt, es kann auch was Neues beibringen. Und jetzt mit den Katzen wahrscheinlich nicht, aber mit den historischen Quellen schon. Und das haben wir auch schon tatsächlich verwendet, um etwas über unsere Quellen zu lernen.
Das heißt, Ihre Forschung mit KI ist auch gleichzeitig immer eine Forschung über KI, oder? Das passiert quasi parallel.
Genau. Ich habe ein wissenschaftshistorisches Projekt, also ein Forschungsprojekt, ganz Standard. Im Prinzip könnte ich auch ohne KI und ohne alle Computermittel dieses Projekt weiterführen, aber natürlich nicht mit so vielen Quellen, wie ich gerade analysiere. Und dann gleichzeitig entwickle ich auch mit der Gruppe KI-Modelle und Architekturen, Verfahren, Ansätze, um genau meine Forschungsfragen zu beantworten. Und darüber hinaus auch natürlich gibt es immer das Ziel, solche Modelle und solche Architekturen etwas allgemein zu konzipieren, so dass öffentlich auch andere Leute sie verwenden können. Und wenn wir etwas rausgeben in dem Bereich, geben wir natürlich immer alles raus mit Daten, um zu wiederholen unsere Experimente, aber auch mit den Codes, damit Leute diese Modelle herunterladen, installieren können, vielleicht anpassen können und selber verwenden können.
Man denkt ja ganz oft bei KI an so ein großes an etwas Übermenschliches, das irgendwie alles kann. Also irgendwie eine Art über ChatGPT. Also als könnte man irgendwie in der Geschichtswissenschaft jetzt bald mit so einem Sprachlernmodell einfach historische Fragen stellen und neue Antworten bekommen. Aber so wie Sie das jetzt erklären, scheint es mir eher so zu funktionieren, dass es viele verschiedene spezifische KI-Systeme gibt, die für bestimmte Sachen genutzt werden, richtig?
Ja, meistens werden KI-Modellen entwickelt, konzipiert oder Ansätze für spezifische Aufgaben. Es ist wahr, dass wir in den letzten paar Jahren alle erlebt haben, wie Large Language Models, berühmtestes ChatGPT, sich rasant entwickelt haben und Foundational Models im Allgemeinen, also ein Large Language Model ist ein Foundational Model, so entwickelt haben, dass sie im Allgemeinen funktionieren, für sehr viele verschiedene Aufgaben funktionieren können. Wir werden natürlich sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin überrascht werden davon, von dieser Entwicklung. Was ein bisschen schade ist, da ist die Tatsache, dass die besten solche Modelle alle in der privaten Wirtschaft gehören. Und ich nutze auch die Gelegenheit für ein Plädoyer, und zwar, dass Archive und Bibliotheken und alle Institutionen für die Bewahrung des Gedächtnisses zuständig sind, auch ihre eigenen Large Language Models entwickeln. Und zwar öffentliche, und zwar mit dem Wissen, dass wir mit sehr viel Investitionen und sehr viel Liebe sogar aufbewahrt haben über die Zeit. Und jetzt können wir dieses Wissen für unsere Gesellschaft weiterhin verwenden, indem wir Large Language Models damit entwickeln, öffentliche und unsere und nicht die privaten Wirtschaft entwickeln. Und das ist meiner Meinung nach die nächste Stufe, auch ein bisschen meine Arbeit, ist tatsächlich über mein Forschungsprojekt hinaus zu gehen und Modelle zu entwickeln, um großen Datenmengen zu sammeln, und zwar in einer intelligenten Art und Weise, so dass KI sie gleich auch miteinander verbinden kann, automatisch, auch in einer unsupervised Art und Weise. Und diese Ansätze sollten meiner Meinung nach also am besten direkt von Bibliotheken und Archiven verwendet werden, so dass das der richtige Fortschritt in der Geschichtswissenschaften ist, wenn wir dann in eine Bibliothek gehen und unsere Quellen suchen, dass wir nicht nur die Quellen finden so auf dem Regal oder in einer Datenbank, sondern auch ein Netzwerk von Quellen schon finden, in denen die Quellen miteinander in Verbindung stehen, weil sie zum Beispiel ähnliche Texte haben, enthalten oder ähnliche Bilder oder ähnliche Tabellen oder egal welche Elemente man herausfinden kann. Und all das, bevor wir eigentlich wissen, um welche Bilder wirklich es geht. Was wir wissen, ist, das Szenario ist so, ich gehe in eine Bibliothek physisch rein, ich hole ein Buch raus aus einem Regal und automatisch weiß ich, welche andere Bücher zum Beispiel ein Bild enthalten, das auch in diesem Buch enthalten ist. Ich weiß nichts über das Bild, ich weiß nur, dass dieses Verbindung gibt. Und wenn man wirklich mit sehr vielen Daten arbeitet, bedeutet das, dass die Bibliothek damit ein gigantisches Netzwerk über die Bestände erstellen kann. Und dann kann die Geschichtswissenschaftlerin natürlich daraus aus diesem Netzwerk den eigenen Korpus, je nach Forschungsfrage, auch finden. Und schon im Grunde genommen, diese Arbeit wird jetzt im Grunde genommen immer innerhalb der Forschungsprojekte gemacht, und das wäre schon erledigt seitens der Bewahrungsinstitutionen. Und das ist der richtige Fortschritt, den ich sehe in der Zukunft. Wenn diese Institutionen anfangen, massiv KI zu verwenden, um die Daten zu analysieren.
Wenn Sie gerade schon ein Plädoyer gehalten haben, wie ist denn so Ihre Position generell in der Geschichtswissenschaft oder in der Wissenschaftsgeschichte? Sind Sie da, kämpfen Sie da vermutlich nicht auf verlorenem Posten, oder? Aber sind Sie da, fühlen Sie sich da eher alleine als Vorkämpfer in Sachen KI-Nutzung?
Also die Gruppe von Geisteswissenschaftlerin im Allgemeinen, die KI verwenden, ist in der Tat sehr klein. Wenn ich in dieser kleinen Gruppe bin, dann fühle ich mich sehr wohl. aber manchmal ist tatsächlich so, dass, also ich werde oft eingeladen, Vorträge zu halten, ist tatsächlich so, dass die schwierigsten Vorträge sind die Vorträge gegenüber Historikerinnen und Historiker, in dem so die Skepsis herrscht. Archivisten, Archivaren sind natürlich auch eher ein bisschen so noch nicht daran gewohnt, daran zu denken, dass sie vielleicht auch mit KI arbeiten werden. Bibliotheken andersrum sind schon einen Schritt weiter. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach. Aber wir sehen selber, glaube ich, jeder sieht das im privaten Leben, wie schnell KI in unser Leben reinkommt. Und das ist sowohl privat als auch auf der Arbeit. Ich habe da jetzt nicht wirklich Bedenken. Man muss auch denken, man muss auch wissen, viele Leute, viele Historiker und Historikerinnen haben natürlich eine Ausbildung, die es ihnen nicht so leicht macht, diese Instrumente, diese Ansätze zu verstehen. Und ja, da ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. An der Universität wird teilweise implementiert in den Ausbildungsprozessen, aber nur noch teilweise. Aber einiges bewegt sich, da glaube ich nicht. Und wenn man mit guten Resultaten ankommt, also wissenschaftliche Resultaten, dann funktioniert das ja.
Ja, es gibt ja in der Tat auch ein paar Fakten, die einen eben etwas skeptisch werden lassen. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es braucht erklärbare KI-Systeme zum Beispiel. Und Transparenz, wie KI funktioniert, nicht jeder von uns, auch Wissenschaftlerinnen sind nicht alle gleichzeitig Informatikerinnen. Da kann natürlich eine gewisse Skepsis entstehen. Ich habe noch ein paar ganz banale Grundlagenfragen, die ich gerne noch stellen möchte. Und zwar beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung ja auch mit dem Hellenismus und dem späten Mittelalter. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, wie man Texte auswerten könnte mit KI. Diese Texte, mit denen Sie sich beschäftigen, die sind ja meistens eher schlecht leserlich. Sie benutzen sicherlich unterschiedliche Schriftarten. Vielleicht sind viele auch handschriftlich geschrieben worden. Ausgestorbene Sprachen könnten auch ein Thema sein oder Dialekte. Wie geht man denn mit solchen Hürden um?
Ja, also bis vor ein paar Jahren war unglaublich schwierig, mit KI diese historischen Quellen zu analysieren, und man hat es tatsächlich nicht gemacht. Jetzt gerade entwickelt sich alles so schnell, dass es zunehmend möglich ist. Die größte Hürde ist allerdings die Tatsache, dass wenn wir mit richtig altem Material arbeiten, alten historischen Quellen, zum Beispiel mittelalterliche Quellen oder antike Quellen, aber vor allem mittelalterliche Quellen, haben wir nicht wirklich ein klares Wissen über den Bestand selbst. Also wir wissen nicht, was es gibt überhaupt in unseren Archiven. Man sagt, dass wir circa 10% der historischen Quellen erschlossen haben, die in Europa sind. Das heißt also, wir wissen unheimlich viel nicht, und wir wissen noch nicht mal, was es überhaupt sonst gibt. Wir haben so Kataloge, natürlich, die über die Jahrhunderte hinaus vorbereitet worden sind, aber halt mit den Problemen, die damit kommen, dadurch, dass diese Kataloge auch teilweise im 19. Jahrhundert vorbereitet worden sind und oft auch ältere Kataloge übernommen haben, einfach aus Einfachheitsgründen. Das heißt also, es ist sehr schwer, ein systematisches Forschungsprojekt durchzuführen, alleine dadurch, dass wir nicht alles haben und wir wissen nicht, was wir haben. Vieles ist nicht digitalisiert worden. Das ist das reale Problem. Dann darüber hinaus, wenn man das dann hat, dann kann man natürlich jetzt mittlerweile mit Computer Vision ziemlich schnell trainieren, dass viele Hände erkannt werden. Also Hände im Sinne von Kalligrafien, Handschriften. Mhm. Auch viele Schriften. Und was die Sprachen angeht, ja, das ist auch ein Problem. Aber das Problem geht zurück auf die Tatsache, dass unsere Large Language Models, die gut funktionieren, leider eben nicht öffentlich sind. Das heißt also, wenn man jetzt eine entwickeln möchte, das besonders gut mit einer Totensprache zum Beispiel funktioniert, dann bringt sicherlich kein Geld an diesen Firmen für die paar Historiker, die damit dann arbeiten. Deswegen wird es nicht entwickelt. Aber die Technologie dahinter, die wir jetzt haben, das kann sehr gut machen. Und eigentlich sehen wir sogar bei den privaten Modellen, dass diese Entwicklung weitergeht. Zum Beispiel jetzt ChatGPT funktioniert schon sehr, sehr gut mit Latein. Latein ist immer noch, sagen wir so, im Grunde genommen eine verbreitete Sprache, auch wenn es eine tote Sprache ist. Andere Sprachen natürlich haben viel weniger. Aber es ist eher ein institutionelles Problem, nicht mehr ein technisches Problem. Da bin ich relativ optimistisch, was die Zukunft angeht, was die technische Probleme angeht. Vielleicht nutze ich auch die Gelegenheit zu sagen, also auch ein kleines bisschen zurück auf es verbindet sich auch ein bisschen mit der vorherigen Frage der Skepsis. Was diese Systeme uns erlauben, ist nicht nur also bestimmte Sprachen vielleicht wieder also neu zu trainieren, Large Language Models neu zu trainieren mit bestimmten Sprachen und vielleicht auch das Wissen aufzubewahren, sondern auch einen ganz anderen Blick auf unsere Wissenschaften. Ich bin jetzt Wissenschaftshistoriker. In den letzten Jahren nennen wir uns zunehmend Wissenshistoriker. Mhm. Ja? Also Wissensgeschichte statt Wissenschaftsgeschichte. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht nur so einen westlichen Blick haben wollen, aber auch damit zu tun, dass wir auch andere Aspekte, soziale, kulturelle, politische, institutionelle, wirtschaftliche, mitsehen wollen, also die natürlich mit der Wissenschaft und wissenschaftlichen Entwicklung mitgehen. Was kann man machen? Das bedeutet aber, dass ich statt 100 Quellen muss ich 100.000 sehen, weil ich muss natürlich alles rundherum sehen. Das heißt also, wenn wir KI verwenden und diese Genealogien zwischen Quellen, die in einem großen Archiv zum Beispiel damit herstellen, bedeutet das ein Verhältnis zwischen meiner eigenen Forschungsstudie und einem allgemeinen Blick über das Geschehen in der Vergangenheit sich verändert. Das ist die wichtigste Veränderung. Und gleichzeitig verändert aber auch die Disziplin, deswegen auch die Skepsis. Wir werden, also es gibt die Wirtschaftshistoriker, die Literaturhistoriker, Institutionshistoriker und Wissenschaftshistoriker. Und all das wird ein bisschen zusammenkommen. Und noch epokaler ist, dass die Geisteswissenschaften zunehmend in Verbindung mit den Naturwissenschaften kommen werden, weil wir alle mathematische Mittel, es ist alles Statistik, was dahinter steckt. Mhm. Und ich meine, in der Vergangenheit, bis zum 18. Jahrhundert war das so, es gab diesen Unterschied zwischen Natur und Geisteswissenschaften in der Vergangenheit. Das haben wir im 19. Jahrhundert entwickelt. Und ich sehe durch die Anwendung von Statistik, sehe ich diesen Prozess rückwärts jetzt. Und zwar, wir werden uns wieder zusammenbündeln und mit den Naturwissenschaftlern. Und das ist natürlich eine richtig große Veränderung, die dazu führen wird dann aber auch, dass vielleicht hoffentlich meine Motivation, um zu digitalisieren und zu katalogisieren, und so, dass eben solche Projekte auch mit diesen schwierigeren Quellen, wie zum Beispiel mittelalterlichen Quellen, durchgeführt werden können. Im Moment, also die sind die schwierigsten Quellen, die man analysieren kann, auch manuell. Die sind wirklich sehr schwierig. Noch schwieriger als die Antike, finde ich.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal diese unglaublich vielen unübersichtlichen Quellen angesprochen in unserem Interview. Könnte es denn vielleicht sein, dass mithilfe von KI unser Geschichtswissen wirklich noch mal radikal korrigiert wird, wenn wir jetzt immer mehr KI nutzen können?
Radikal weiß ich nicht, aber korrigiert schon. Das Ganze wird sicherlich weniger triumphalistisch und emphatisch aussehen. Also es wird nicht mehr so eine Geschichte von einzelnen Punkten, die wir dann zusammen verbinden, so wie in den kleinen Kinderspielen. In Astronomie, Galileo, Kepler, Newton und zack haben wir eine wahre Wissenschaft, also diese Narrative wird nicht mehr gelten. Also das wird nicht mehr reichen. Wir müssen viel mehr schauen rund um diese Figuren. Wer hat sie gelesen? Was wussten die Leute, die das gelesen haben? Zum Beispiel eben die Lehrbücher. Was haben die Studenten überhaupt gewusst über Astronomie? Konnten sie Kopernikus verstehen? Ja, Kopernikus ist gerade Mitte meiner Zeit, meiner Forschungszeit, 1543. Und bis 1650 gibt es keine einzige Erwähnung in den Astronomiebüchern der Universität. Das heißt, ein Jahrhundert später. Und das ist nicht, weil die Leute, nicht intelligent genug waren oder so. Das ist, weil diese Wissenschaft funktionierte wunderbar für sehr viele Zwecke. Und man hat nicht sozial und kulturell und politisch, wirtschaftlich, institutionell das Bedürfnis gehabt, das zu ändern. Das war zwar vielleicht für einige eine interessante Idee, aber nicht viel mehr als das. Und das können wir aber nur nachvollziehen, wenn wir eben andere Quellen, viel mehr Quellen und rund um die Wissenschaft selbst auch mit einbeziehen. Und dafür aber eben brauchen wir vielleicht ein bisschen Hilfe.
Führt mich vielleicht sogar zur abrundenden Frage unseres Interviews hier. Wenn wir gerade noch mal bei der Wissenschaftsgeschichte bleiben, Sie haben sich damit beschäftigt, wie sich wissenschaftliches Arbeiten ja homogenisiert hat, wie wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt ja sich verbreitet haben, geteilt wurden. Der Buchdruck war sicherlich eine ziemlich entscheidende Erfindung dafür. Was denken Sie denn jetzt? Ist die Nutzung von KI in der Wissenschaft, wird das die nächste große Zeitenwende für die Wissenschaftsgeschichte?
Gute Frage. Also sicherlich war das Internet eine. Also da bin ich sehr überzeugt. Ich sehe ein bisschen KI als eine Weiterentwicklung von demselben Prozess. So Internet, Datenbanken, semantische Technologien und KI. Allerdings könnte man tatsächlich über eine Zeitenwende reden, aber nur in dem Moment, in dem KI nicht nur innerhalb der Forschungsprojekte verwendet wird oder so weiterentwickelt wird, so wie ich das auch mache, sondern wenn die Institutionen, die unsere historischen Quellen aufbewahren, auch das verwenden. Also es muss ein Zusammenspiel sein. Es müssen Archiven müssen in modernen Datazentren und Bibliotheken, moderne Datazentren verwandelt werden, die dann mit KI ihre Daten auch selbst schon analysieren und anbieten für die Forschung. Also wenn es jetzt alle jetzt anfangen würden, hätten wir das vielleicht in 10 Jahren, 15 hingekriegt. Die Frage ist natürlich eine finanzielle, aber auch eine kulturelle, weil eben nicht alle bereit sind, da einzusteigen. Und das könnte natürlich zu einer Zeitenwende bringen. Und indem wir wirklich Zugriff zu unserer Vergangenheit haben, die so groß ist, die für uns jetzt die Grenze der 10% der Quellenerschließung gilt. Und wenn wir über diese Grenze hinausgehen können, und das geht dadurch, dass wir alles in ein Data-Driven Science verwandeln und die entsprechenden Mittel eben KI verwenden, um sie zu analysieren.
In Ihrer Traumvorstellung, wann wären wir da? Was wäre ideal?
Ideal wäre sofort. Ich bin dabei, mit meiner Gruppe eben solche Ansätze für Bibliotheken zu entwickeln, mit anderen Mitteln als Standard Large Language Models. Und zwar, wir verwenden Graph Neural Networks und Temporal Graph Neural Networks und andere Methoden, die etwas so abstrakter sind und teilweise schwieriger, vor allem im Zusammenhang mit Explainable AI. Aber die sind sehr vielversprechend. Und das ist so eine Mischung von Systemen, die es erlauben, aus dem Bekannten, den Unbekannten ein bisschen besser zu erfahren. Das heißt, wir haben ein Szenario, in dem wir wissen, wir haben so circa 10% der Quellen, die wir gut kennen. Dann haben wir noch 30% der Quellen, die zumindest digitalisiert sind. Und wir haben nur die Metadaten. Und dann haben wir noch 50-60% von Quellen, die, von denen wir nur die Metadaten haben oder noch nicht mal ganz oder etwas unsichere Metadaten, und wie wir aufbauend auf diese Wissen so weit kommen können, dass wir viel mehr auch über diese 50-60% erfahren können. Das ist ein bisschen das Ziel und das ist das realistische Szenario einer Bibliothekssammlung im Grunde genommen. Und ich hoffe sehr, dass, wenn wir dann auch diese Ansätze rausgeben werden, dann irgendwie vielleicht etwas bewegen in diese Richtung.
Vielen lieben Dank, Herr Valeriani. Das war ein sehr schönes Plädoyer.
Dankeschön.
Matteo Valeriani setzt KI bereits aktiv für seine Forschung ein. Denn KI ermöglicht es ihm, viel größere Datenmengen zu vergleichen. Ganz konkret die ersten universitären Lehrbücher gefüllt mit astronomischen Tabellen. Trotz allem bleibt das Forschen mit KI aber auch immer ein Forschen über KI. Und für Valerianis Forschung ist die Verwendung von XAI, Explainable AI bzw. erklärbarer KI, ziemlich wichtig. Und auch eine neue Methode hat er außerhalb des Interviews erwähnt, die immer wichtiger wird, um sowas wie Halluzinationen der KI zu vermeiden: Retrieval Augmented Generation, kurz RAG genannt. RAG bietet eine Möglichkeit, die Ausgabe von LLMs, also Sprachmodellen, mit gezielten Informationen, zum Beispiel Datenbanken, zu optimieren, die ein Unternehmen oder eben eine Institution dann vorgibt. Erklärbarkeit von KI ist extrem wichtig, auch wenn KI in der Medizin zum Einsatz kommt. Genau darum geht's in der nächsten Folge von Ach Mensch. Ich freue mich also, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Die Folge heute hat Tim Schmutzler produziert und ich bin Jessie Hughes und freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.